Eine Musik begann plötzlich unten im Tanzsaal aufzuspielen. Schinderhannes umgab sich Mitte August 1800 mit dem romantischen Glanz eines Räuberfürsten auf der halb zerfallenen Ruine Schmidtburg. Die Burg war seit der französischen Annexion 1795 von ihren Besitzern verlassen worden und wurde seitdem nur noch von armen Tagelöhnern und von Eulen bewohnt. Kurzum, es war ein idealer Unterschlupf für Diebe und Wegelagerer. Von hier aus machte sich nun die Räuberbande auf den Weg ins nächstliegende Dorf. Der festliche Ball zu Griebelschied bei Kirn bildete den Höhepunkt dieser Tage. Die lieben Untertanen waren von nah und fern erschienen, einschließlich aller Bürgermeister und Amtspersonen der hörigen Dörfer. Die Bewohner der umliegenden Orte Schneppenbach, Hahnenbach, Bundenbach und Bruschied galten als Kochem, wie es in der Gaunersprache hieß, waren also zuverlässig und für die Räuber ungefährlich. Aber auch die Jugend der umliegenden Ortschaften war nahezu vollzählig im Ballsaal des Gasthofes versammelt. Auf dem Tanzboden ging es bereits hoch her. Der Wirt hatte extra einen großen Vorrat an Speisen und Getränken herangeschafft, um die Gesellschaft aufs Beste bedienen zu können. Mehrere Kapellen spielten auf. Betrunkene Bauern, Vagabunden und Bettler lagen sich gegenseitig in den Armen. Die Bürgermeister und Amtspersonen der umliegenden Ortschaften feierten aber an einem gesonderten Tisch. Als der Doktor und Cecilie Vestry etwas schüchtern den Saal betraten, luden die Honoratioren die beiden Fremden ein, an ihrem Tisch Platz zu nehmen. Der Präsident der Festlichkeit war Johannes Bückler, genannt der Schinderhannes. Der Räuberhauptmann hatte sich auffällig fein herausgeputzt. Er trug einen grauen Rock, eine rote Weste, nagelneue lederne Hosen und einen dreieckigen Hut, auf dem eine lange Habichtfeder aufgesteckt war. In seiner edlen Garderobe, die sein Leibschneider extra für diesen Tag angefertigt hatte, selbstverständlich aus gestohlenem Tuch und Leder, genoss er das Schauspiel sichtlich. Samuel Hahnemann erkannte auch einige andere Spießgesellen an seiner Seite wieder, die nur wenige Stunden zuvor am Postkutschenüberfall mitbeteiligt waren. Da war einer, der von seinen Kumpanen nur Petronellenmichel genannt wurde. Einen anderen riefen sie Schwarzer Peter. Sein dunkles Gesicht hätte einem Maler zum Ideal der teuflischen Fratze dienen können. Ein dritter Räuber wurde Schäler Karl genannt, weil er ganz einfach einen schielenden Blick hatte. Aber die Attraktion des Abends war die Braut des Räuberhauptmanns an seiner Seite, Juliane Blasius, das Julchen. Sie hatte ihre männliche Räuberkluft nun gegen ein sehr elegantes Tanzkostüm ausgetauscht und wurde von allen Anwesenden hierfür sehr bewundert. Julchen achtete peinlich genau darauf, mit wem ihr Bräutigam Umgang pflegte, ganz besonders hielt sie aber die französische Tänzerin fest im Blick. Bei dem Fest war der Schinderhannes nämlich von den Mädchen aus der Umgebung ein umschwärmter Tanzpartner, deshalb zog sie ihn immer wieder selbst auf die Tanzdiele, damit keine andere ihr den Bräutigam abspenstig machen konnte. Die Mädchen schwangen aber auch mit den anderen Räubern vertraulich das Tanzbein und die jungen Burschen prosteten unentwegt dem Hannes zu. Das war doch mal ein Kerl, der nicht nach der Pfeife der Franzosen tanzte. Jetzt beeiferte sich jeder im Saal, Hannes und seinem Julchen Platz zu machen. Man erwies dem schönen Räuberpaar die größte Ehre. Samuel Hahnemann war unterdessen aufgefallen, dass der Räuberhauptmann nicht nur beim Tanzen sein rechtes Bein leicht nachzog, als verspürte er darin einen stechenden Schmerz. Doch dann, nach einer Weile, trat Hannes plötzlich an ihren Tisch heran und forderte Cecilie Vestry zum nächsten Tanz auf. Cecilie bekam den Schreck ihres Lebens. Aber als sie sah, dass ihr nichts zuleide getan wurde, fand sie sich bald in ihr Schicksal. Von der allgemeinen Heiterkeit wurde sie mit fortgerissen, so dass sie auf Bitten des Schinderhannes nun sogar eine Probe ihrer Tanzkunst vorführte. Es war ein sehr merkwürdiger Anblick, als die französische Ballerina auf dem dörflichen Tanzboden und umringt von einfachem Volk zusammen mit dem Räuberhauptmann eine Quadrille Naturaliste darbot. Es war ein anarchischer, improvisierter Tanz, eine akrobatische, ekstatische Verrenkung der Glieder, eine wilde und ausgelassene, feurige und schweißtreibende Darbietung. Von Hannes geführt bewegte sie sich grazil durch die Reihen des gaffenden Volkes, bevor sie im Mittelpunkt des Kreises ein Solo tanzte, das schließlich mit einem Spagat endete. Dann folgte ein einziger geschickter Fußtritt und Schinderhannes Hut mit der aufgesteckten Habichtfeder wirbelte zur allgemeinen Belustigung im hohen Bogen durch die rauchgeschwängerte Luft. Jetzt war die Stimmung im Saal am Siedepunkt. Die Gesellschaft tobte und verlangte stürmisch nach einer Zugabe, doch Schinderhannes führte seine Partnerin zurück an ihren Platz und bedankte sich höflich für die gekonnte Darbietung. Julchen aber verließ beleidigt das Fest und wurde an diesem Abend nicht mehr gesehen. Hannes schien ihr Verschwinden jedoch nicht sehr zu bekümmern, denn er setzte sich nun sogar zwischen den Doktor, Cecilie Vestry und die Ortshonoratioren und suchte nach einem Gesprächsthema. Dabei betastete er immer wieder sein rechtes Bein, das ihm offensichtlich starke Schmerzen bereitete. Samuel Hahnemann erkundigte sich, ob er ihm als Arzt eventuell behilflich sein könne. Aber Hannes winkte nur ab und sagte, »Ich bin vor einigen Wochen beim Kirschenbrechen vom Baum gefallen und kann heute noch nicht richtig laufen.« Samuel Hahnemann ließ sich aber nicht abweisen. Er betastete mit einigen geübten Griffen das Kniegelenk des Räubers, bis dieser schließlich vor Schmerz aufschrie. »Also gut«, gab er darauf etwas kleinlaut bei, »was kann ich dagegen tun? Helf er mir doch, Herr Doktor!« Samuel Hahnemann zog nun ein Gläschen mit einer Salbe aus seiner Westentasche und riet dem Räuber, den Inhalt sogleich auf die schmerzende Stelle aufzutragen. Das würde ihm schnelle Linderung verschaffen. Hannes nahm die Salbe entgegen und versprach, den Rat des Doktors zu befolgen. Er kramte in seiner ledernen Hosentasche herum und wollte seinem Helfer sogar ein Honorar für die überreichte Medizin bezahlen, doch der Doktor weigerte sich strikt, das Geld anzunehmen und gab, durch die Feierlichkeit vielleicht selbst etwas zu übermütig geworden, seinem Gegenüber eindeutig zu verstehen, dass er hin und wieder Aristokraten als auch Räuber umsonst behandle. Was übrigens Schinderhannes mit einem humorvollen Augenzwinkern quittierte. »Nix für ungut, Doktor, ich werde mich revanchieren.« Mit diesen Worten erhob sich der fidele Räuber vom Tisch und mischte sich wieder unters Volk. Mit dem Glanz seiner Umgebung war auch die Überschätzung seiner Fähigkeiten gewachsen. Lautstark brüstete er sich am Nebentisch. »Wären der Unsern so viele wie Franzosen, ich würde Heldentaten verrichten, die den ihrigen in nichts nachstehen sollten.« Die fröhliche Gesellschaft stimmte seiner tolldreisten Behauptung lautstark zu. Ja, es herrschte überhaupt die größte Vertraulichkeit zwischen den Räubern und allen Leuten hier im Tanzsaal, und Schinderhannes zahlte die Zeche für fast alle, die an seinem Tisch vorbeikamen. In Kontakt mit Fremden war dieser Räuber fast charmant, zumindest humorvoll. Vor allem besaß er dabei die Fähigkeit, sich seinem jeweiligen Gesprächspartner geschickt anzupassen, was nicht nur junge Frauen sehr anziehend fanden. Sogar Cecilie Vestry war inzwischen etwas angetan von diesem jungen Mann. Das Fest ging bis tief in die Nacht hinein, und Schinderhannes hatte mit fast allen jungen Mädchen einige Runden hintereinander getanzt. Jedes Mal verabschiedete er sich von seiner jeweiligen Tänzerin mit einer immer gleichlautenden Frage. »Weißt du überhaupt, mit wem du den ganzen Abend lang getanzt hast? Mit dem Schinderhannes?« Was aber die jungen Bräute durchaus nicht in Angst und Schrecken versetzte, sondern im Gegenteil, sie noch mehr animierte, ihre Kleider und Beine wie wild zu schwingen. Samuel Hahnemann und Cecilie Vestry wagten sich schließlich auch auf den Tanzboden, und sie trauten dabei ihren Augen kaum. Ganz am anderen Ende der Diele entdeckten sie den noch vor wenigen Stunden völlig deprimierten Postillon, der nun völlig außer Rand und Band mit der Kammerzofe im Arm über die Tanzdielen wirbelte. Nach durchzechter Nacht zog sich endlich die Bande auf die Ruine der Schmidtburg zurück, und das restliche Volk zerstreute sich bald. Am nächsten Morgen wachte Samuel Hahnemann sehr spät auf. Er verspürte einen stechenden Schmerz in den Schläfen, denn er war solcherlei nächtliche Ausschweifungen gar nicht gewöhnt. Aber die Sonne stand längst schon hoch oben am Himmel, und es war höchste Zeit zum Aufbruch. Als er einen Blick aus seinem Kammerfenster warf, entdeckte er die reparierte Postkutsche, die draußen auf dem Hof stand. Er rieb sich die Augen, da er es selbst kaum glauben konnte. Sogar die beiden Zugpferde waren wieder an ihrem angestammten Platz an der Deichsel des Wagens vorgespannt und wurden gerade vom Postillion mit Hafer versorgt. Und da traf auch soeben ein Reiter ein, der sich keck vom Sattel schwang, dann aber doch etwas lahm den Gasthof betrat. Es war natürlich der Schinderhannes. Kurz darauf stand er auch schon in Samuel Hahnemanns Mansarde und erkundigte sich höflich nach dessen Befinden. »Ihr habt mir gestern einen großen Gefallen getan, und ich bin gekommen, um mich dafür zu bedanken.« Hannes deutete dabei auf sein Knie. Der Doktor ermahnte ihn, sein Kniegelenk zu schonen und die Salbe unbedingt täglich zweimal aufzutragen, dann wäre es in einigen Tagen wieder schmerzfrei. Doch der Räuber lächelte nur matt und sagte, »Ich befürchte, bei dieser Krankheit hilft kein Mittel mehr.« Plötzlich stand er auf und spähte beunruhigt durch das winzige Kammerfenster hinaus auf den Hof, als befürchte er einen Häscher, der ihm nachgestellt wäre, aber es war kein Fremder zu sehen. Dennoch wirkte er plötzlich sehr niedergeschlagen. »Stimmt es eigentlich, Herr Doktor, was man immer wieder sagen hört, dass das Blut eines Hingerichteten als sicheres Mittel gegen Fallsucht wirken soll?« Dr. Hahnemann war verblüfft. Mit solch einer Frage hatte er nicht gerechnet. Aus dem fröhlichen Räuberhauptmann des gestrigen Abends war über Nacht ein nachdenklicher Mann geworden. Er riet Schinderhannes, er solle diesem Unsinn keinerlei Glauben schenken. Es sei reiner Aberglauben. »Ihr müsst wissen, ich habe diese Nacht meinen Totenvogel pfeifen hören. Ich mache mir deshalb zwar nicht allzu viele Gedanken, aber manchmal geht sowas schneller, als man denkt.« Samuel Hahnemann wusste auch diesmal nicht, was er darauf antworten sollte, aber das hatte offenbar sein Besucher auch gar nicht von ihm erwartet, denn der Räuberhauptmann machte bereits Anstalten zum schnellen Aufbruch. Er wolle nur noch kurz Mademoiselle seine Aufwartung machen, sagte er zum Abschied, dann drückte er warmherzig dem Doktor die Hand und verließ die Kammer. Schinderhannes hatte der schönen Cecilie tatsächlich eine goldene Kette geschenkt, die, wie er versicherte, ehrlich erworben sei. Die Gabe wäre als Honorar für ihre künstlerische Darbietung und obendrein als kleine Wiedergutmachung gedacht für die entstandenen Unannehmlichkeiten, die er schließlich selbst verursacht habe. Beim Abschied bat er die schöne Tänzerin aber doch noch um einen kleinen Gefallen. Sie solle doch bitte dem Mainzer Präfekten von ihm ganz persönliche Grüße ausrichten und ausführlich von dem gestrigen Räuberball berichten. Kurze Zeit darauf galoppierte der seltsame Räuberhauptmann vom Hof und verschwand bald im Schutz des dichten Waldes.